Wir sprechen heute mal wieder über das ganze Thema New Work. Haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal, aber heute ein bisschen spezieller, oder?
Ja, unbedingt. Also ich freue mich ganz besonders drauf, weil, um das jetzt zu spoilern, also ich habe natürlich auch in der Vergangenheit, wenn ich Analysen geschrieben habe, immer ganz viel auf die Fraunhofer IAO-Publikation geschaut und mich davon auch immer inspirieren lassen. Ja. Und ich habe jetzt schon Themen auf meiner Liste, die ich gerne besprechen will, ob New Work, ob Hybrid Work, New Normal, alles Themen, die auch vom Fraunhofer damals oder immer wieder mit bekleidet wurden und wo es auch spannende Publikationen gibt.
Absolut, absolut. Ich glaube, das kann auch den Unternehmen, die unseren Podcast hören, eine Menge Impressionen geben, auch wie man New Work gestalten kann, auf was man achten sollte und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp, wie man das Ganze umsetzen kann. Von daher sage ich, viel Spaß beim Zuhören, hier ist Time for Work und Film ab! Das Wie und Was unserer Arbeit. Das können wir am eigenen Leib spüren. Welche Arbeitsbedingungen prägen meine Umgebung? Wann arbeite ich von zu Hause, wann im Büro? Brauche ich 2, 3, 4, 5, 6 Monitore? Wie führt meine Vorgesetzte und was bedeutet eigentlich New Work? All diese Einflüsse auf uns und unsere Arbeitswelt erspüren wir täglich. Und wo es Einflüsse gibt, gibt es auch die passende Forschung. Heute im Time for Work Podcast sprechen wir mit Josephine Hofmann, stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs Arbeitsgestaltung und Unternehmensorganisation am Fraunhofer IAO in Stuttgart. Hallo Josephine, schön, dass du bei uns bist.
Hallo zusammen.
Hallo, stell dich doch unseren Hörern und Hörerinnen einmal vor. Wer bist du, was machst du und mit was beschäftigst du dich täglich?
Ja, also ich bin seit ganz, ganz vielen Jahren am Fraunhofer Institut, habe die von dir schon genannte Position inne. Und in diesem Kontext freue ich mich, gemeinsam mit meinem Kollegen ein Gesamtteam von knapp 50 Menschen verantworten zu dürfen. Unsere Kernaufgaben sind tatsächlich wie die des ganzen Institutes ein Stück weit, nämlich die zukunftsfähige Gestaltung der Arbeitswelt. In unserem spezielleren Bereich geht es vor allem um Fragen der modernen Büroarbeit, weniger im Bereich der produzierenden Industrie. Und dort sind Themen, die alle schon angerissen worden sind, von Hybrid Work, modernen Führungskonzepten, aber auch neuen Office-Themen, tatsächlich die gelebte Praxis.
Ja, dann lass uns gleich einsteigen. Wie hat sich denn jetzt aus Sicht eurer Forschung so über die letzten, sagen wir so 10 Jahre, ja, was hat sich da tatsächlich in der Arbeitswelt verändert? Also man sieht ja unheimlich viele Themen, die aufgepoppt sind. Ja, ich denke so an New Work haben wir diskutiert, über Agilität in der Führung. Dann gab es dieses New Normal mit Corona und so weiter. Wenn du jetzt so drüber schaust über deine oder über eure Arbeiten so der letzten 10 Jahre, ja, welche Entwicklungen sind tatsächlich, also haben sich so manifestiert, welche haben sich da eher als Mythos entwiesen? Wie würdest du diese Entwicklung nachzeichnen?
Ich würde vielleicht erstmal in 2 Hauptlinien nachzeichnen. Zum einen natürlich eine stark technologisch getriebene Veränderung. Also man kann da ganz grob, glaube ich, den ganz großen Digitalisierung oben drüber peppen, ohne dass man was falsch macht. Und das natürlich dann, 10 Jahre sind ja aus heutiger Sicht schon ein ganz langer Zeitraum. Damals, also vor 10 Jahren, gab es natürlich schon Internet ganz lange und die ganzen entsprechenden Geschäftsmodelle und Möglichkeiten. Was sich dort stark entwickelt hat, sind natürlich zum Beispiel Kollaborationstechnologien, die natürlich auch in der Corona-Phase dann sehr wichtig geworden sind. Und dann natürlich jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, 2 Jahren natürlich von unglaublicher Dynamik das ganze Thema künstliche Intelligenz, generative KI. Ich glaube, das ist klar. Also das, und all diese Themen verändern ja immer auch die Art, wie wir tatsächlich arbeiten können, wie digital wir unterwegs sind, wie mobil, wie ortsflexibel, wie zeitlich flexibel wir tatsächlich arbeiten können. Also da gibt es massive Einflüsse natürlich, die wir stark beforschen. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch auf Seiten sozusagen der Nachfrage Seite, also was für Menschen sind denn eigentlich auch tatsächlich im Arbeitsleben? Ein paar, glaube ich, hochrelevante Trends und wahrscheinlich vergesse ich jetzt mindestens 10 Stück. Es ist natürlich zum einen natürlich so etwas wie der demografische Wandel, kein wirklich neues Thema, ein Thema, das aber uns zurzeit, glaube ich, ganz besonders beschäftigt, weil die Babyboomer jetzt eben tatsächlich wirklich sichtbar demnächst den Arbeitsmarkt verlassen werden und es ist ein ganz großer Berg, den wir da noch so vor uns herschieben. Es ist sicherlich auch die Frage, ein insgesamt gewachsener Bildungsgrad. Ich glaube, das kann man schon sagen. Damit verbunden häufig, also auch eine Akademisierung vieler Berufe, damit verbunden dann auch ein größeres Selbstbewusstsein dieser Arbeitnehmenden, was sie denn so bitte erwarten wollen und können. Und ich glaube, diese ganze Thematik, was sind das überhaupt für Erwartungen, die man ans Arbeitsleben hat? Und ich würde mal ganz salopp die These formulieren, also Es war, glaube ich, früher, wann immer das ganz genau ist, schon eher so, dass man sein Leben nach der Arbeit ausgerichtet hat. Mittlerweile würde ich behaupten, ist das zumindest mal sehr gleichwertig, wenn nicht sogar so, dass in vielen Bereichen, immer da, wo man es sich leisten kann, muss man natürlich sagen, einfach auch stark versucht, eigentlich die Arbeit um die Lebenspläne herum sozusagen irgendwie zu assortieren.
Gibt's? Da frage ich gleich mal dazwischen. Also es wird ja immer häufig so diskutiert, so diese verschiedenen Generationen hier, Generation Z, Generation, was auch immer. Gibt es diese Generationenunterschiede wirklich? Also seht ihr die wirklich in der Forschung oder ist das manchmal auch so ein Narrativ, der da so gerne erzählt wird?
Also ich tue mich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen schwer. Ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch genauso viel Forschung, die sagt, dass die Unterschiede in diesen Generationen genauso groß sind wie die Unterschiede zwischen diesen genannten Generationen. Ich glaube, sie haben halt den Charme, dass sie vielleicht schon die ein oder andere große Veränderungsrichtung so ein bisschen in Worte packen. Klar, also dieser Trend hin zu mehr Selbstbewusstsein, zu einer anderen Arbeitsmarktsituation, die das sich dann schon auch, und natürlich auch IT-Affinität, ich glaube, auch die spielt da stark rein. Die haben ein paar schon wahre Beschreibungsmuster. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, tue ich mich schwer und soweit ich das verfolge zumindest mal, sind die auch wissenschaftlich in Teilen zumindest mal nicht auf besonders etablierten Füßen. Aber es macht es halt irgendwie einfacher, die Welt zu beschreiben und ich glaube, deswegen haben sie auch so eine Prominenz.
Okay, also die ich sag mal so, wenn ich es jetzt für mich jetzt so zusammenfasse, würde ich sagen, so die Erwartungen der Menschen an ihre Arbeitsumgebung sind gestiegen. Das ist natürlich auch die Reife und Sie kennen das natürlich auch von zu Hause her. Ne? Sie haben so dieses Internet mit der technischen Entwicklung. Wahrscheinlich haben sie auch mehr Macht. Ja? Also ich denke, der Arbeitsmarkt hat sich ja auch gedreht. Wie siehst du es umgekehrt? Gibt es da auch, du machst ja auch viel so in Richtung Führung. Ja? Gibt es da auch ein neues Bewusstsein von Seiten der Unternehmen, da irgendwie die Leute anders mitzunehmen? Oder war das schon immer so? Also das sind immer so Fragen, die mich so bewegen, ja.
Ja, klar. Ich denke, ich meine, das ist spiegelbildlich, ne? Also die Menschen erwarten ein Stück weit eine andere Art von Einbindung, eine andere Form von Gehörtwerden, eine geringere Selbstverständlichkeit, einfach alles zu akzeptieren, weil es halt schon immer so war. Und das ist natürlich gepaart, aber auch mit ein paar anderen Anforderungen, was zum Beispiel die Geschwindigkeit angeht, die man an den Tag legen muss, um zu reagieren, neue Produkte zu entwickeln. Die führen damit natürlich auch zu einem anderen Verständnis, wie Menschen geführt werden, wie partnerschaftlich man tatsächlich eigentlich, wie entwicklungsorientiert Führung tatsächlich verstanden wird. Ich glaube, früher war es schon so, dass man eher gesagt hat, also Führung sehr stark in dem Sinne von anleiten, anweisen, höher gestellt sein. Also schon ein eher hierarchischeres Verständnis, wobei nicht ganz unproblematisch. Hierarchie ist eigentlich ein sehr neutraler Begriff, der sehr einseitig negativ belegt ist. Und das weicht natürlich schon zunehmend einem Verständnis, dass Führung einfach mehr auf den Menschen eingehen muss, dass da mehr Augenhöhe gefragt ist. Bis dazu, dass man natürlich mehr und mehr auch zumindest mal Experimente sieht, auf Führungskräfte ganz zu verzichten oder Hierarchien abzuflachen. Bayer zum Beispiel macht ja gerade auch ein sehr bekanntes Projekt, wo man wirklich versucht, eigentlich eher in Netzwerken zu denken. Das sind aber letztlich alles Reaktionen, zum einen eben auf den veränderten Arbeitskräftemarkt, aber eben schon auch auf Anforderungen, was einfach die Geschwindigkeit unserer Wirtschaft angeht und die notwendige Reaktion darauf.
Reaktion ist ein gutes Stichwort, was ich sag mal aus meiner Brille so, vielleicht ist es auch subjektiv empfinde, aber wir haben ja gewisse Trends hin zum Homeoffice, mehr Mobilität, mehr Selbstständigkeit und man hat ja schon ein paar Schlagzeilen gelesen, auch in den letzten Wochen, dass Firmen so ein bisschen zurückrudern, sagen, Homeoffice gibt's jetzt nicht mehr oder ihr seid wieder mehr im Büro. Also denkst du, das ist nur eine Phase, weil jetzt gerade natürlich auch drumherum sehr viel passiert auf dieser Welt? Oder denkst du, okay, oder würdest du sagen, es gibt einen Trend, es gibt einen Gegentrend und das wird sich schon irgendwann einloten, einmitteln?
Also beides, glaube ich, ein bisschen. Es gibt auf alles einen Trend und einen Gegentrend. Und natürlich war der Trend, Corona war ja auch ein teilweise nicht ganz freiwilliger Trend, einem sehr starken Umfang, wo wir unglaublich viel gelernt haben alle und auch verstanden haben, wie das eigentlich funktionieren kann. Und ja, es gibt gerade diesen gewissen Rollback, der ist mehr oder minder gut argumentiert, teilweise sehr erratisch, teilweise wird, und das führt auch dann, glaube ich, zu entsprechenden Reaktanzen in den Belegschaften. Das finden die wenigsten Leute gut, dass sie was weggenommen kriegen, was sie mal hatten. Ein Stück weit sind diese Argumente aber sicherlich auch nachvollziehbar. Auch das sehen wir in unserer Forschung, weil wir vor allem sehen, dass so Themen wie soziale Gemeinschaft, Bindung ein Stück weit erodiert. Also wir nennen das auch tatsächlich so diesen Effekt soziale Erosion. der muss nicht eintreten, aber der ist natürlich latent schon da, wenn Menschen sehr stark orts- und auch zunehmend übrigens zeitflexibel arbeiten, dass dann einfach diese Zeiten, wo man sich gut kennenlernt, wo man sich so auch als Gemeinschaft echt erlebt, vielleicht auch mal durch Krisen geht und das auch unmittelbar erleben kann, dass das irgendwie weniger wird. Und das kann eben auch ein paar dysfunktionale Folgen haben. Ein Stück weit, glaube ich, ist es aber einfach auch ein bisschen, ja, einfach so ein Gegentrend. Man hat so das Gefühl, man hat es ein bisschen überzogen und komplett einsammeln kann man es nicht mehr, aber man hätte es gerne wieder so ein bisschen so ein Mittelmaß. Und tatsächlich liegt wahrscheinlich natürlich auch in einem guten Mix auf jeden Fall dann auch die richtige Antwort. Das Thema wird nie wieder weggehen, das ist völlig klar, aber man muss es eben auch gut gestalten. Ja? Und man muss sich immer überlegen, in welcher Organisation, mit welchen Beschäftigten, in welchen Tätigkeiten ist man denn da unterwegs.
Ja, wir sprechen ja auch so in dem Zusammenhang mittlerweile ja auch von Hybrid Work, nicht mehr bloß von Home Office, ne? Also häufig in so einer Mischwelt, ja, wo die Leute auch teilweise die Leute für ein, zwei Tage zurückholen oder ne, so das. Wenn du jetzt so drüber schaust, ja, du hast schon einiges gesagt, ja, was würdest du sagen, also infolge dieser Homeoffice-Hybrid-Work, was sind konkret die Effekte? Du sagst jetzt, also hat sich da ihr schaut ja auch immer auf die Produktivität, kannst du da so konkrete Aussagen machen aufgrund eurer Forschung?
Ja, also zum einen würde ich mal vielleicht gerne wirklich mit dem ausgesprochen Positiven anfangen, was leider in der Debatte komplett vergessen wird. Also ich glaube, wir haben alle gar nicht schon vergessen, was für ein unglaublicher Gewinn das ist, zum Beispiel einfach in aller Geschwindigkeit mal eben schnell ein Townhall-Meeting in virtueller Form abzuhalten. Ja, wie einfach es heute ist, mal eben schnell ein Webinar für 500 Leute aufzusetzen und eben ganz schnell dringend notwendige Informationen in einer komprimierten Form zukommen zu lassen, weil man davon ausgehen kann, dass die Leute die Endgeräte haben und wissen, wie man das nutzt. Das sind Dinge, die hatten wir vorher in dieser Form nicht und auch nicht in dieser Selbstverständlichkeit. Und dann denken wir jetzt mal an Naturkatastrophen, Verkehrsstau. Ne? Also wir sind trotzdem oft sehr handlungsfähig und das sind unglaubliche Vorteile, die wir, glaube ich, jetzt in der letzten Debatte so total vergessen haben. Also man diskutiert das leider sehr defizitorientiert. Und das ist schade, weil man vergisst, das möchte ich mal ganz klar am Anfang sagen. Ja. Damit verbunden ist aber natürlich genau diese Flexibilität, diese Freiheit. Damit verbunden sind Arbeitgeberattraktivität, aber zum Beispiel ganz neue Rekrutierungspotenziale. Man kann auf einmal zum Beispiel bundesweit Leute suchen, wenn die nicht jeden Tag reinkommen. Hey, das ist für ein kleines Unternehmen im Harz oder im Schwarzwald vielleicht echt eine gute Botschaft, weil die halt trotzdem nicht so einfach jemanden von München nach, keine Ahnung, ja, Furtwangen kriegen, um da mal irgendwie beliebig zwei Städte zu nennen, also ohne Furtwangen abzuwerten, schönes Städtchen. So, ne? Aber klar, das Thema Produktivität sprichst du an, das ist die erste Frage immer gewesen, die man gestellt kriegt. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie man Produktivität gut misst. Das ist jetzt eine methodische Frage, würde ich jetzt mal zur Seite schieben. Da kann man aber erstmal sagen, da ist die Botschaft generell erstmal eine sehr positive. Also zumindest mal, wenn man auf mittlere und kurze Frist guckt und sagt, die Leute ihren Job gebacken, würde ich mal sagen, zu allergrößten Prozentsatz ja. Bis hin dazu, dass die sogar sagen, ich kriege sogar mehr hin, weil bestimmte Anfahrtszeiten, bestimmte Unterbrechungszeiten, bestimmte Ablenkungszeiten, die habe ich nicht mehr. Ich kriege eigentlich mehr durchgehauen am Tag. Das ist ja erstmal im Prinzip positiv. So, das ist mal die eine Botschaft. Die andere ist natürlich, reden wir noch genug miteinander? Helfen wir uns noch genug einander? Kriegen wir überhaupt noch mit, wie es dem Kollegen auf der anderen Seite des virtuellen Schreibtisches geht? Muss man sagen, wird schwieriger. Ist natürlich damit aber auch etwas, was irgendwie mittel- bis langfristig eben auch was mit Leistung macht, nämlich mit Bindung, mit Wohlfühlkomponenten, mit rechtzeitigem Erkennen von Fehlentwicklungen. Ne? Also diese Erosionsthematiken, die sind da eben schon auch spürbar. Und natürlich eine ganz wichtige Frage, die uns natürlich auch sehr beschäftigt, was macht es mit unserer Innovationsfähigkeit? Also kriegen wir genug Ideen gemeinsam gebacken? Und da wissen wir ja auch, gute Ideen stehen manchmal ja auch aus Zufälligkeiten, wenn man sich zufällig begegnet oder wenn sich auch Leute unterschiedlicher Abteilungen irgendwo begegnen, die sonst gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Das wird definitiv weniger in diesen neuen Arbeitsformen. Und da muss man schon gucken, dass man das trotzdem in irgendeiner Form so stimuliert bekommt, dass da diese Dinge nicht verloren gehen. Also ich will sagen, viel Gutes, aber zu einseitig betrieben eben auch durchaus problematische Entwicklungen, die man gut, wie sagt man so schön neudeutsch, orchestrieren muss. Ja.
Habt ihr da, untersucht ihr da Formen, Beispiele, die ihr Unternehmen auch an die Hand geben könnt, wie diese Orchestrierung aussehen kann, wie das gut handelbar sein kann, dass ich eben beide Welten gut verknüpfe, sodass ich das Bestmögliche rausziehen kann?
Klar, also natürlich. Also wir entwickeln mit denen Formate, wie sie praktisch das Hybride gut aufsetzen können. Zum Beispiel, wie man dann eben die Präsenztage im Büro gut nutzen kann, was es da an Ideen gibt, die natürlich auch mit Mehrwert sozusagen aufzuwerten, dass Leute auch gern kommen. Weil ich meine, das Schlimmste ist ja, darauf zu bestehen, als Arbeitgeber, ihr kommt morgen wieder rein und anschließend sitzen die Leute alle in ihren Glaskabinen und machen 10 Videokonferenzen am Tag mit Leuten, die nicht im Raum sitzen. Dafür müssen die echt nicht ins Büro kommen. Ja? So, also muss man sich überlegen, was machen wir da? Wir unterstützen die dabei, dass diese Teams untereinander zu einer guten Kohärenz kommen. Wir arbeiten mit so einem Team-Charta-Prinzip, das wir in vielen Unternehmen eingeführt haben, sehr erfolgreich. Teamkarte-Prinzip heißt, dass wir gesagt haben, es macht wenig Sinn, in einer größeren Organisation von oben herab da irgendwelche Regeln zu erlassen, wie das zu sein hat. Sondern wir sagen, die jeweiligen Verantwortungsbereiche, da sollen die Leute sich mal wirklich überlegen, hey, wir sind jetzt die Marketingtruppe mit 15 Leuten. Für wen sind wir da? Welche Anforderungen müssen wir miteinander erfüllen? Wer sind unsere internen und externen Kunden? Kommen die manchmal hier rein? Welche Ansprechbarkeit müssen wir gemeinsam erzeugen? Und wenn wir das uns aufgeschrieben haben, und dann fragen wir uns, und wie würden wir gern persönlich arbeiten? Mit wie viel Flexibilität und so weiter? Und dann muss man sich halt überlegen, okay, wie kriegen wir unsere Anforderungen trotzdem hin? Das heißt halt, wir müssen rollierend da sein. Das heißt halt, wir müssen bestimmte Mindestansprechbarkeitszeiten miteinander vereinbaren. Das heißt halt, dass nicht jeder das machen kann, was er will, sondern das heißt halt, dass man sich gut absprechen muss und sehr verlässlich miteinander anhand von eben teamspezifischen Regeln dann auch tatsächlich diese Zusammenarbeit bearbeiten muss. Weil wir sagen, okay, Freiheit ist immer schön, Freiheit heißt immer auch Verantwortung. Das ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber es passt auch in dieses Thema. Und Verantwortung heißt halt, wir müssen aufeinander aufpassen, wir müssen auch verlässlich miteinander interagieren. Und das heißt halt, dass man eben nicht sagen kann, ich arbeite halt am besten von morgens um 5 bis 9. Da ist es halt dann blöd, weil die ganzen Kollegen kommen halt nicht vorher zum Arbeiten. Oder ne, also man kann nicht nur seinen eigenen Stiefel durchziehen, sondern man muss schon gucken, dass das insgesamt an einem guten Miteinander gut ist. Und natürlich darf nie ein Kunde drunter leiden. Das ist völlig klar. Also das muss für mich immer die oberste Prämisse sein. Und wenn sie das wissen und machen, dann kommen da eben auch durchaus unterschiedliche Regeln raus. Wichtig ist, dass man das halt bespricht, dass man sich auch ein bisschen gegenseitig sagt, was einen vielleicht auch stört bei dem anderen, ne? Und dass man das auch regelmäßig überprüft.
Ich habe immer ein Thema, das habe ich schon seit Corona im Kopf und würde ich dich gerne bitten, ja, wenn du da eine Lösung hast, sag sie mir gerne. Also das sind die Auszubildenden, diejenigen, die neu im Unternehmen sind. Wissen wir, das hatten wir damals schon sehr diskutiert. Ich glaube, ihr habt das auch sehr, sehr stark angesprochen, ja. Also, dass genau diejenigen das sind, die eigentlich unter dem Homeoffice am meisten leiden, ja. Weil als erfahrener Mitarbeiter, da kennt man meistens, man kennt auch seine Kolleginnen, Kollegen, ja. Man ist im Grunde in seinem Thema drin, ja. Aber wer da neu im Unternehmen ist, den fällt es am schwersten. Hat sich da jetzt schon irgendwas mal etabliert an Maßnahmen, die man da machen kann, um dieses Problem und diesem Problem Herr zu werden?
Also das ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Rahmenbedingung. Also die würde ich jetzt, und die gibt dir komplett recht, das ist der Azubi, aber es ist einfach auch der neue Mitarbeiter vielleicht. Ja? Also da kann es halt nicht sein, dass alle Teammitglieder sich zurücklehnen und sagen, ja, dafür haben wir einen Chef. Ja? Sondern dass natürlich muss es so sein, dass alle miteinander ein Interesse dran haben, dass diese Person gut ankommt und dass die halt auch gut ins Arbeiten kommt, weil wir alle wollen ja auch eine gewisse Entlastung. Das muss man ja schon mal auch sehen. Aber das heißt, wir alle müssen uns gemeinsam halt verabreden, wie wir das jetzt abfangen. Da müssen wir halt dann doch zumindest mal wechselweise im Büro sein. Da müssen wir halt uns abwechseln in der Betreuung dieser Person. Also, ne, und das ist genau das. Also man muss diese Rahmenbedingungen sich angucken und man muss schauen, dass man die fair verteilt und eben nicht so diese Haltung hat, so, ne, also Hände vor die Brust, ich habe da mein Recht und ich mache das jetzt halt so. Und was der Rest des Ladens macht, ist mir eigentlich wurscht. Genau, das ist halt das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Und das ist jetzt nicht auch immer nur diese Haltung, sondern einfach auch vielleicht, dass man einfach bestimmte Sachen gar nicht mehr mitbekommt. Und das zu verhindern und alle in dem Bewusstsein reinzukriegen, wir sind alle zusammen für etwas verantwortlich. Und das heißt eben auch, verantwortlich für den neuen Mitarbeitenden, dann heißt es eben, ja genau, sich rollierend absprechen, den sozusagen vielleicht virtuell von Tag zu Tag weitergeben in den ersten 3 Wochen. Früher hat man die Leute halt auf die Fläche gesetzt, zu irgendeinem Mitarbeiter hin und gesagt, guck halt mal ein bisschen zu, was der so macht und dann lernst du das schon. Das muss man jetzt halt anders organisieren.
Ja.
Muss man expliziter organisieren. Kann man machen, kriegt man auch hin, aber es darf nie die Sache nur von einem sein und im Zweifelsfall ist es halt dann wirklich so die Meinung, ja, das macht der Chef, aber das kann es nicht sein.
Ein Thema noch, du hast schon gesagt, so zurück ins Office, und wenn man das macht und wenn ich dich so richtig verstanden habe, dann sagst du, okay, da macht es Sinn, dann wirklich den Leuten dann auch was Vernünftiges, wie sagt man, was Vernünftiges anzubieten im Sinne von, ne, also es macht keinen Sinn, ihr kommt jetzt einfach bloß und sitzt jetzt irgendwie und macht eure Videokonferenzen, sondern ne, da eben da die Teammeetings reinzulegen, irgendwelche, ne, also wo man vielleicht auch mal gemeinsam über Innovationen spricht und so weiter.
Anbieten, nee. Ist es eben genau nicht. Ich meine, das habe ich auch schon alles erlebt, ne? Dass mir dann halt Führungskräfte sagen, Frau Hoffmann, ich bin aber kein Eventmanager. Ja? Und da haben sie recht. Also natürlich, man muss sich das zusammen überlegen, wie nutzen wir diese Zeit zusammen. Das ist nicht so zum Beispiel jetzt wiederum die Sache vom Teamleiter oder von wem auch immer, der da am besten den frisch gebräuten Kaffee und den leckeren Orangensaft hinstellt. Das darf er auch mal gerne machen, aber das darf nicht nur der machen oder die, sondern man muss zusammen überlegen, wie nutzen wir diese Zeit miteinander. Und da sind Ideen und das Engagement von allen gefragt. Wir machen die Moderation heute mal so. Wir nutzen das für ein bisschen längere Projektpräsentationen zum Beispiel, aber das machen wir in einer verteilten Moderation und Vorbereitung. Gerne darf auch jeder mal was zu essen mitbringen oder reihum organisieren wir halt, in welche Pizzeria gehen wir heute. Das kann man ja alles verteilen und man kann da auch eben Ideen sich holen bei allen. Auch da wieder ganz wichtig, das muss das gemeinsame Verständnis sein, dass wir alle da auch was dafür tun müssen, dass das tut und eben nicht in so einer Konsumhaltung. Ja, also bietet ihr mir hier was, sonst komme ich nicht. Das kann nicht sein. Jeder ist Teil eines Teams und ist darauf angewiesen, dass das gut funktioniert. Und das Problem ist ein bisschen, Andreas, dabei, auch führungstechnisch, das den Leuten abzunötigen, ist natürlich auch argumentativ schwierig. Ne? Weil wenn ich morgens aufstehe, ne, das ist immer so die Frage, wann erlebe ich den Mehrwert? Ja? Wenn ich morgen früh aufstehe oder heute Morgen mir überlegt habe, fahre ich ins Büro oder bleibe ich daheim? Ja? Ich brauche ins Büro ungefähr, wenn es gut läuft, 20 Minuten. Es kann aber auch 1,5 Stunden sein, je nachdem, wie die Verkehrslage in Stuttgart ist. Ja? Also im Zeitungsfall verliere ich 1,5 Stunden, indem ich mich im Auto rumärgere. Dann komme ich schon zu spät zum Arbeiten, habe schon einen Termin verpasst. Dann habe ich schon Druck, damit ich meinen Job irgendwie heute hinkriege. Und vielleicht treffe ich da ja noch 2 nette Leute, vielleicht. Und vielleicht ist es ja auch nett, weil ich mit denen ein bisschen plausche. Aber das ist alles nur vielleicht. Also erstmal, während wenn ich jetzt daheim bleibe, weiß ich ziemlich genau, ich fang pünktlich an, ich kann eine schöne Mittagspause machen und um 4 gehe ich joggen. Also jetzt mal überzogen. Da ist natürlich die Nutzenabwägung erstmal ziemlich klar. Eigentlich lohnt es sich wahrscheinlich in vielen Fällen mehr, erstmal daheim zu bleiben. Aber ne, wenn man muss es halt auch zu Ende denken und sagen, ja, aber dieser Invest in die Kollegialität, dieser Invest in die Begegnung, dieser Invest in dann doch die 3 Gespräche, die stattgefunden haben, an die ich gar nicht gedacht habe, der ist eben was wert. Das Problem ist ein bisschen, dass der Return on Invest ein bisschen zeitverzögert kommt. Und das ist natürlich dann in der Abwägung schwierig. Und deswegen ist es auch ein bisschen menschlich, dass Menschen so argumentieren. Aber trotzdem, diesen gemeinsamen Invest halt auch zu argumentieren, auch das ist eine wichtige Sache. Ja.
Mich hat es vorhin nochmal zurückgebracht mit diesem Abholeffekt, ja. Also da denke ich immer gleich auch so an New Work, ja. Also man macht dann ein schönes Frühstück, man macht noch eine Tischtennisplatte. Hat sich eigentlich aus dieser Zeit heraus, mach jetzt mal so diesen Themensprung, ja, das war ja noch 3-4 Jahre zurück, ja, hat sich da irgendwas, wie sagt man, bewahrheitet oder ist irgendwas geblieben oder war das einfach mal so ein Trend, der mittlerweile wieder eigentlich so eher, wie sagt man, wieder zurückgegangen ist?
Also ich meine, ich fand jetzt, wenn ich das so sagen darf, Andreas, ein bisschen typisch, was du so als Beispiel, ne? Also da gibt es jetzt irgendwie die...
ja, das also, war jetzt sehr, ne, also, wie sagt man,
natürlich steht und fällt die Antwort jetzt damit, was ist denn eigentlich New Work? Auf dazu jetzt keine Vorlesung drüber halten. Also New Work ist natürlich schon ein bisschen mehr wie die berühmte Tischtennisplatte und der kostenlosen Kaffee. New Work ist ja, wissen wir alle, ursprünglich mal von Herrn Bergmann erfunden worden, hatte aber eigentlich eine ganz andere Richtung. New Work, würde ich jetzt mal sagen, ist halt ein Oberbegriff über andere Formen der Organisation von Arbeit. Zum einen die Frage, wo und wann, das hatten wir jetzt schon, aber auch die Frage, mit welchem Führungskonzept, mit welcher Form von Selbstverantwortlichkeit und mit welcher, ich sage jetzt mal, Sinnstiftung wir eigentlich auch auf unsere Arbeit gucken. Also so würde ich es vielleicht mal eher formulieren. Ja, und das war natürlich schon, wenn man böse drauf guckt, kann man sagen, das sind ja alles Wohlfühlthemen und wenn es schlecht läuft, brauchen wir die alle nicht. Und ein bisschen beobachtet man zurzeit bei manchen, dass das so argumentiert wird. Das ist aber natürlich deutlich zurückgegriffen. Das waren ja schon Themen, die auch alle eine gute Begründung hatten. Ne? Also mehr Selbstorganisationsfähigkeit oder weniger Hierarchie ist ja nicht nur irgendwie zur Bespaßung, sondern das ist ja auch mit einem guten Argument, weil man sagt, diese Hierarchien brauchen uns zu lange. Diese Silostrukturen hindern uns daran, übergreifend schnell Ideen zu entwickeln. Auch aus diesem Grund sind diese Dinge ja entstanden und deswegen sind sie auch sinnvoll. Sie sind nicht ganz einfach umzusetzen, sie brauchen oft ein bisschen länger. Vor allem all die Veränderungen, würde ich mal sagen, die in irgendeiner Form an bestehende Machtstrukturen gehen, die sind natürlich besonders zäh. Das ist ganz normal, würde ich mal sagen. Also zu entscheiden, die Leute dürfen ab morgen 2 Tage daheim arbeiten, das ist ja noch was, das verändert ja an den Machtstrukturen erstmal nichts. Ja? Zu sagen, wir brauchen eine Hierarchieebene weniger und in Zukunft suchen sich die Leute ihre Projektleiter selber aus, ist eine ganz andere Entscheidung. Ja? Und deswegen sind die auch gut zu überlegen und deswegen brauchen die auch viel Veränderung bei allen Betroffenen und Beteiligten. Trotzdem haben sie sicherlich in Teilen ihre Berechtigung. Der Punkt ist ein bisschen, und das ist, glaube ich, das Problem, und New Work ist ja dann auch neue Office-Konzepte, die da dazugehören, ne? Schöne Umgebungen, wo die Leute auch gerne gut arbeiten, wo sie sich aber auch Arbeitsplätze teilen etc. Die Debatte in den letzten Jahren, also so bis vor Corona, die war aber halt schon sehr stark getrieben unter diesem Label Arbeitgeberattraktivität. Was müssen wir machen?
Ja, ist so ein bisschen verflacht in dieses Kundebunde.
Es ist so ein bisschen schon in diese Wohlfühl-Ecke, in Anführungsstrichen. Ja. Wobei das Wohlfühlen ist ja erstmal schön, ja, und das macht ja auch was Gutes. Ich will das gar nicht so schlecht machen, aber es war so ein bisschen einseitig so total verortet. Also der betriebswirtschaftliche das betriebswirtschaftliche Kalkül dahinter ist gar nicht so häufig wirklich gemacht worden. Und um jetzt auf deine Frage eigentlich wirklich zu antworten, ich denke, dieses Thema ist ungebrochen aktuell. Man muss es aber mal auch mal wirklich sorgfältig ausbuchstabieren, was man eigentlich meint tatsächlich. Und man muss sich überlegen, auf welche Veränderungen unserer Wettbewerbsumwelt oder unserer Herausforderung ist denn das eine Antwort? Und dann sind die natürlich noch genauso relevant. Ja, aber wie gesagt, all das, was ich sage jetzt mal an etablierte Machtstrukturen stößt, viel Veränderungsaufwand kostet, passiert nicht so schnell. Ja.
Würdest du sagen, wie oft muss man dieses System, was man sich einmal gesetzt hat, hinterfragen? Also wenn wir jetzt eine New Work Agenda haben im Unternehmen, wir wissen jetzt, wie wir es machen wollen. Wie sind da die, oder sollte es Zyklen geben, in denen ich nochmal drauf schaue? Ist es das jetzt? Muss ich was anpassen? Muss ich
unbedingt
da wieder ran?
Ich meine, das musst du eigentlich immer machen, weil ich würde mal sagen, ganz generell, egal ob du das Kind jetzt New Work taufst oder Next Work oder was da alles an Begrifflichkeiten auch im Feld ist, dadurch, dass sich die Außenwelt, auf die hin wir ja Arbeit organisieren, so schnell verändert, müssen wir natürlich ständig überprüfen, sind das noch die richtigen Konzepte? Und dann ist es natürlich auch so, wie bei allen Veränderungsbewegungen, ich erinnere an die Bewegung Agilität, ja, also das war auch deutlich vor Corona so, 2016 oder wann war das, 2017, 2018, da war das Hype-Thema. Aber dann ist es wie oft, dann wird überall auf einmal alles agil gemacht und es wird überhaupt nicht überlegt, wo ist denn das sinnvoll? Ja, also ich meine, agile Bremsscheibenentwicklung ist wahrscheinlich nicht besonders gut. In einem anderen Bereich hat es zweifellos eine absolute Berechtigung. Also das ist natürlich auch immer ein bisschen das Problem, dass diese Trends immer sehr überzogen dargestellt werden, ein bisschen unkritisch, unreflektiert, im Sinne von Moden irgendwie kopiert werden, ohne dass man sich mit dem eigentlichen Zweck wirklich auseinandersetzt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, jede Veränderungsagenda, die man sich setzt, muss man immer wieder überprüfen, weil die Menschen verändern sich, die Außenwelt verändert sich. Es macht immer Sinn, auch zu gucken, laufen wir in die richtige Richtung, Leute, oder haben wir uns da einfach auch ein bisschen verhoben? Auch das ist ja durchaus legitim. Ja.
Erinnert mich auch an ein Podcast-Gespräch, das hatten wir zuletzt, ich glaube mit Sachsen Energie war das, ja, wo uns dann auch gesagt wurde oder auch rübergespielt wurde, naja, das Problem heute ist ja auch nicht mehr, es gibt nicht mehr so einen Stand, so wir machen jetzt eine Transformation und dann sind wir auf einem neuen Stand und dann machen wir 5 Jahre weiter, sondern wir sind eben eigentlich in so einer Dauertransformation, in so einer kontinuierlichen Transformation drin. Gibt es da auch von eurer Seite aus so Forschung, dass sich da Unternehmen versuchen, dafür aufzustellen oder anders aufzustellen, eben genau in diesem Bewusstsein, ne, es geht nicht mehr um eine Transformation von A nach B, sondern wir müssen eigentlich dauerhaft transformationsbereit sein?
Das ist halt doch also für mich so ein bisschen der Unterschied tatsächlich zwischen Change und Transformation. Also Change war also in meinem Begriff, aber das ist natürlich auch weit subjektiv, ist so ein bisschen, wir haben einen Ausgangszustand und einen Zielzustand und jetzt gehen wir mal von A nach B. Und wenn wir in B angelangt sind, dann dürfen wir uns alle entspannen und machen und sagen, und jetzt machen wir das jetzt für 5 Jahre so weiter. Und das ist genau wie du sagst, latent ist es nicht mehr so, sondern die Veränderung, die hört ja eigentlich nicht auf. Und man muss natürlich auch sagen, das ist natürlich schon auch verdammt anstrengend, ja. Und das ist unglaublich anstrengend und das ermüdet viele Menschen, dass die sagen, sie können irgendwann mal irgendwie nicht mehr. Und da glaube ich dann aber auch trotzdem die richtige Veränderungsgeschwindigkeit mit aber trotzdem auch gut erreichbaren Zwischenzielen zu setzen. Das ist, glaube ich, dann die Kunst, das gut zu managen. Und ich meine, da gibt es natürlich auch, wie überall, unterschiedliche Philosophien. Was wir gerade in den USA beobachten können, ist ja erstmal Disruption hoch 10, erstmal alles kaputt schlagen und dann gucken wir mal, was irgendwie übrig geblieben ist. Das ist, glaube ich, mag manchmal berechtigt sein. Ich würde immer sagen, nicht überall. Ich denke, das ist die Herausforderung. Also die Veränderung wird immer schneller und der Druck wird immer größer. Das erschöpft unsere Menschen. Jedem erschöpft es. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, da eine angemessene Geschwindigkeit, gute Zwischenziele zu etablieren, die zu reflektieren, die auch zu feiern, wenn man sie erreicht hat. Aber eben wahrscheinlich leider nicht mehr in dieser Idee leben zu können. Jetzt können wir uns wieder ausruhen, jetzt machen wir 20 Jahre so weiter. Wobei, das muss man, glaube ich, schon auch feststellen, das ist super schwierig, das so in aller Allgemeinheit abzuhandeln. Ich meine, so eine Veränderungsdruck sieht natürlich in einer IT-Company schon nochmal ein bisschen anders aus wie ich weiß nicht wo. Wobei, er ist überall da, aber er ist dann schon auch unterschiedlich groß. Ja.
Ja, die Frage wird immer sein, wie hält man die Menschen dauerhaft, wie sagt man, resilient, gesund, ne? Also so.
Und veränderungsfähig ja, gleichzeitig, ja. Genau.
Bisschen in die Zukunft, oder nee, eigentlich nicht die Zukunft ist ja heute, also ich spreche jetzt so über KI, ja, und das ist ja, glaube ich, auch ein Thema bei euch in der Forschung. In diesem Zusammenhang, an welchen Themen, an welchen Fragen forscht ihr derzeit? Über was denkt ihr derzeit nach im Zusammenhang mit KI? Schaut ihr mehr drauf, ja, welche Jobs gehen verloren, verändern sich, wie verändern sich die Skill-Anforderungen? Also was sind so die Themen, worüber ihr nachdenkt? Was sind da so die ersten Punkte, wo du jetzt sagen würdest, das ist spannend, das ist eine spannende Entwicklung?
Also ich beantworte das jetzt mal aus meiner Perspektive und ich bin nicht HE-Spezialist, das muss ich auch ganz ausdrücklich sagen. Ich glaube, da habe ich Kollegen, die da nochmal deutlich näher, also noch mehr techy sind, um es mal so zu formulieren. Ich kann das jetzt mal so aus meiner Variante beantworten. Natürlich gibt es zum einen die ganzen Fragestellungen, die uns auch wirklich selber als Mannschaft beschäftigen, immer noch. Also wie kriegen wir so eine gewisse Grund, ich nenne es mal KI-Literacy, also so eine gewisse Grundverständnis und möglichst wenig Berührungsangst mit diesen Dingen. Ne? Also was kann man da eigentlich machen? Wie kann ich das für mich einsetzen? Also das erstmal hinzukriegen und dann halt auch in der notwendigen Breite hinzukriegen, ist zum einen ein Thema bei uns, aber es ist natürlich auch ein Beratungsthema. Ne? Es geht anderen Unternehmen ja auch so. Da geht es natürlich um die riesige Frage, die du angesprochen hast, wie verändert es Jobprofile? Ja, also diese Workforce Transformation und wie kriege ich die Leute, die im Profil A sind, in das Profil B? Was müssen die dazulernen? Was müssen sie vergessen? Wo gibt es aber vielleicht auch leider die Notwendigkeit, ganz neue Menschen einzustellen, die wir bis jetzt noch nicht haben? Also das ist natürlich auch ein riesiges Forschungsgebiet mit unglaublicher Dynamik. Dann geht es aber auch um das Thema, wo muss ich mich in Zukunft mit dem Kollege Computer drauf einlassen? Also, ne, also wir müssen uns ja mal anschauen, mit welcher Geschwindigkeit da Agentensysteme und Ähnliches laufen. Wird es ja immer mehr so sein, dass es nicht nur in Anführungsstrichen so ist, dass einzelne Tätigkeiten mir unterstützt oder abgenommen werden, sondern dass manchmal ganze Prozesse und ganze Teile quasi von einer KI, am besten noch verknüpft mit Robotik, übernommen werden. Und da muss man sich Gedanken machen, wie mache ich das zu einem akzeptablen Kollegen innerhalb eines Teams? Ne? Also wie kriege ich da Vorbehalte, Interaktionen und entsprechend Themen, das ist auch noch was. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Fragestellungen. Also wie kann man KI zum Beispiel benutzen, um was zu machen, was wir mit intelligenter Organisationsdiagnose bezeichnen. Also wie kann man KI nutzen, um mehr zu erfahren, was bei uns eigentlich so läuft. Also zum Beispiel Copilot zu benutzen, um mal zu checken, wer redet eigentlich bei uns mit wem und wie oft. Ja, also alles natürlich datenschutztechnisch hochgradig problematisch, aber auch das sind Anwendungen von KI, über die wir zum Beispiel auch nachdenken, ja. Und natürlich, und wie kriege ich das Ganze auch sozialverträglich in die Belegschaften? Ja, wir machen ja ein schönes Projekt fürs Arbeitsministerium mit diesen KI-Studios, wo wir mit so Busseln durch die Lande fahren und wirklich so KI zum Anfassen, damit Leute einfach auch diese Berührungsängste verlieren. Auch das ist ein riesiges Thema, ne, und hat auch viel mit dieser Literacy und mit dieser Transformation zu tun. Also dieses große dunkle Thema, das so Angst macht, weil keiner so genau versteht, um was es geht oder die wenigsten, das irgendwie anfasst. Das ist, ich glaube, vor allem bei uns in Deutschland wichtig, das hat der Neigung natürlich auch zu, mit aller Berechtigung, aber das auch als eine Chance wirklich wahrzunehmen und nicht nur die dunkle Bedrohung sozusagen quasi zu sehen oder das nur unter diesem Effizienz- und Arbeitsplatz-Einsparungsargument zu sehen. Aber das ist natürlich, muss man schon auch sagen, je nach Perspektive und je nachdem, mit wem du redest, eine sehr unterschiedliche Perspektive und auch eine Angst, die ich in Teilen verstehen kann. Und was ich nur feststellen kann, ich bin jetzt ja wirklich seit über 30 Jahren im Job. Also man hat ja damals schon bei Internet geraunt. Das ist ja jetzt wirklich die Wahnsinnsrevolution. Das war ja auch eine gigantische Umwälzung, wenn wir uns überlegen, was das für uns alle bedeutet. Von Geschäftsmodellen über tägliches Arbeiten. Aber hey, das hat trotzdem insgesamt 5 bis 10 Jahre gebraucht. Und KI ist jetzt halt, da hat man so das Gefühl, da muss man jede Woche gucken, dass was nicht verpasst. Ja, und also das finde ich schon eklatant und das beschäftigt auch mich ganz persönlich. Ja, und ich finde es auch interessant, ne, das auch bei Michael Institut, muss ich ganz so sagen, manche Leute haben auf einmal ein Wissen, das total wertvoll ist, ja, die, von dem man vor einem Jahr noch nicht gewusst hat, was das Kurzzeichen war. Ja. Ne? Verstehst du, was ich meine? Also das ist natürlich schon auch, das ist immer so bei neuen Technologien, aber ich sage jetzt mal, diese wahnsinnige Geschwindigkeit, in der das passiert und gepaart mit dem Thema, das halt wirklich das Ganze zu durchschauen und wirklich zu verstehen und in seinen Implikationen zu verstehen und ich will gar nicht abstreiten und da gibt es ja auch ein paar Implikationen, die sind ja sehr, sehr weitgehend und auch durchaus, die können beängstigend sein. Das macht das Ganze eben schon auch, finde ich, einerseits total toll, aber eben auch ganz schön heikel im Umgang. Ja. Und das da Unternehmen auch ein bisschen darin zu begleiten, das in einer guten Taktung irgendwie ins eigene Unternehmen zu bringen, das ist ein Stück weit auch eine Aufgabe, der wir versuchen, uns zu stellen. Ja.
Wenn du gerade sagst, so die Sache ins Unternehmen bringen mit einer eigenen Taktung, also gibt es da so ein, zwei Sachen, die dir jetzt sofort einfallen würden, wo du sagst, das ist eigentlich total wichtig. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, stehe jetzt davor und denke, oh, ich habe jetzt hier auf der einen Seite hab ich Mitarbeiter, die sind verunsichert, ja, ich muss selber mir die Sache ergründen. Was sagst du, was sind da eigentlich so die zentralen Maßnahmen?
Also
da?
Ich kann vielleicht nur erzählen, ich meine, das ist jetzt auch in einem Jahr, das ist vielleicht nicht mehr relevant, aber was hast so ein Format, das wir auch nicht erfunden haben, sondern das natürlich bei der Telekom kennengelernt haben, sind zum Beispiel so Promptatons, ja, also wirklich, ich sag mal, KI zum Anfassen, wirklich, wo man ganz niederschwellig Leute einlädt und einfach mal rumprobieren lässt in der Gemeinschaft, ja, und dann, wir machen da noch Challenges obendrauf, wo Leute so ein bisschen fortgeschrittenere Aufgaben machen können. Das finde ich zum Beispiel was uns auch intern tatsächlich geholfen hat. Ich meine, es machen ja viele Unternehmen gerade, die machen ja geradezu ein Feuerwerk an unterschiedlichen Veranstaltungen und Webinaren und Tools und Techniken. Und ich glaube, da kann man gar nicht genug machen, um die Leute möglichst ganz, ganz niederschwellig abzuholen, um einfach diese große schwarze Box ein bisschen anfassbarer zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt. In einem Jahr reden wir über den wahrscheinlich nicht mehr, weil den dann hoffentlich wirklich auch alle gegangen sind oder haben gehen müssen in den allermeisten Fällen. Im Augenblick ist das aber schon noch was. Ne? Also wie kriegen wir dieses Thema raus aus der Spezialistenecke mit den wahnsinnigen Weisheitsträgern, die wir alle ganz bewundernd angucken, hin zu einer Selbstverständlichkeit, die wir im täglichen Arbeitskontext benutzen. Das ist aber schon echt eine Aufgabe. Ja? Also.
Das glaube ich. Die Hoffnung, die ich da habe, ist, dass es vielleicht, wie du gerade sagst, wenn man das einmal angefasst hat, realer wird. Also wenn ich an vielleicht vor 10, 15 Jahren, wo dann diese Cloud-Themen kamen, das war für die Menschen auch sehr, sehr schwer zu verstehen. Aber dort hatte ich nicht unbedingt die Möglichkeit, was zum Anfassen hinzustellen, weil das so abstrakt ist, dass die Menschen das schwer greifen können. Das sehe ich schon bei KI vorteilhafter, dass ich da was hinstellen kann, was ich nutzen kann, was mir wirklich hilft im Alltag mit einem Agenten oder mit einem Prompt da zu arbeiten. Deswegen, da tut sich die Vorteile drin.
Ja, genau. Genau, also genau, es ist es. Und es ist ja wirklich, es begegnet uns ja auch jeden Tag auch schon in unseren Tools, ohne dass wir teilweise sogar wissen, dass da KI natürlich dahinter steckt und so. Es macht es einerseits unheimlich, andererseits aber vielleicht auch näher. Aber da wirklich einen guten Umgang mitzukriegen, das ist, glaube ich, echt eine Riesenherausforderung in den Unternehmen tatsächlich. Ja. Plus natürlich die ganzen Konsequenzen, die das hat, ne, auf Datenschutzthemen, auf Privacy-Fragen. Also das, glaube ich, muss man gar nicht sagen an der Stelle, aber das ist natürlich ein Riesenrad, wollte sagen, das muss man erstmal durchblicken und überhaupt auch wirklich umreißen. Das ist auch wirklich eine Herausforderung, finde ich. Und ich stelle mir da schon so, keine Ahnung, also ein Handwerksbetrieb mit 30 Mann, ja, der ist da schon, glaube ich, nicht ganz, ganz easy peasy unterwegs. Wie das bedeutet das für mich was? Und wenn ja, was? Ja, das glaube ich, kann man jetzt nicht einfach mal so voraussetzen, dass da was. Und da glaube ich, ist schon noch einiges zu tun. Ja.
Noch ein weiteres Thema so aus der Forschung, was mir noch aufgefallen ist bei euch, ist auch nochmal das Thema so Nachhaltigkeit. Gleich so zuerst die Frage, ich meine, wir haben ja jetzt gerade so diese aktuell verrückte Entwicklung in der Welt, wo man so das Gefühl hat, in den USA werden die ganzen Themen gerade wieder zurückgefahren. Gibt es so ein Zurückfahren womöglich? Also beobachtet ihr auch sowas beim Thema Nachhaltigkeit oder also auch hier für Deutschland oder sagt ihr, nee, die Themen sind nach wie vor noch aktuell? Im Wahlkampf hat es ja auch weniger eine Rolle gespielt, ja. Also welche Rolle spielt das heute noch?
Also auch da natürlich nochmal die Frage, was ist Nachhaltigkeit? Die allermeisten verstehen darunter und du wahrscheinlich auch, aber ich auch. Erstmal die ökologische Nachhaltigkeit, ne, das ganze Thema Ressourcen vermeiden, Ressourceneffizienz, Energie, es geht halt auch die soziale Nachhaltigkeit etc. Und ja, ich teile auch deinen Eindruck, das hat wundersamerweise im letzten Jahr also angeblich dramatisch an Bedeutung verloren, wenn man sich abends Wetterkarten anguckt und ein bisschen regelmäßig liest, was irgendwelche Forscher rauskriegen, weiß man ganz genau, das Gegenteil ist der Fall. Also es gibt schon einen merkwürdigen Mismatch zwischen empirischer Evidenz und tatsächlicher Umsetzung in reale Politik und aber auch unternehmerisches und auch privates Handeln, muss man leider sagen. Also ich glaube lieber die Anzahl verkaufter SUVs in Deutschland größer wie heute. Man muss sich fragen, ja, und nie war die Anzahl an Billig-Fernreisen 99 Euro nach Mallorca und zurück, war nie größer wie heute. Also man muss schon sagen, auch die Menschheit ist da ja schon ganz schön träg. Also ne, not in my backyard und unbedingt, aber nicht bei mir anfangen. So gesehen ist es natürlich ein Riesenthema und was wir aber versuchen und in Deutschland, glaube ich, kommt es entweder an auf der Ebene und da sind, glaube ich, viele schon sehr tätig, die ganze Thema Energieversorgung, Energiekosten, also all das, was damit zu tun hat, da gibt es ja auch was zum Anfassen, kostet alles viel Geld, aber bringt dann auch was. Was uns aber eben auch sehr beschäftigt, und das, ich glaube, darauf spielst du auch ein bisschen an, weil du auch unsere Arbeit ein bisschen kennst, ist natürlich auch so die eher mittelbare Frage, was können wir denn eigentlich auch tun, um eigentlich auch Nachhaltigkeit in unser Verhalten zu bringen? Ja, also wirklich auch mitarbeiterseitiges Verhalten. Und das fängt jetzt ganz banal an bei dem Thema Reisekosten oder Reiseabwicklung. Ne? Mit welchen Verkehrsmitteln reisen wir bei uns? Was kann ich tun, ganz persönlich, um Druckkosten oder Stromkosten zu vermeiden, wenn ich ins Büro nutze? Also so, auch solche Sachen gibt es natürlich, die man da tatsächlich zu bearbeiten hat. Und natürlich, das ist jetzt sozusagen die andere Seite ganz pragmatischer Themen, aber dann natürlich auch ein ganz wesentlicher Themenkreis und wo ist natürlich Nachhaltigkeit einfach auch eine riesen Geschäftschance. Ja? Weil ich meine, zum Teil müssen wir Nachhaltigkeitsnachweise bringen, um entsprechende Kredite zu kriegen oder irgendwo als Lieferant anerkannt zu werden. Also da gibt es ja auch die ganze Regulatorik. Auch leider wieder, aber eben manchmal vielleicht auch als sehr überzogen erlebt, dass Leute sagen, ich brauche 3 Leute, um hier die Nachhaltigkeitsberichterstattung hinzukriegen. Das kostet einfach einen Haufen Geld, ja, um Gottes Willen. Aber das noch Wichtigere ist ja, und wie können wir dieses Thema aktiv in die Zukunft gewandt so verwenden, dass wir sagen, wir haben zum Beispiel Produkte, die dieses Ziel unterstützen, ja, oder wir können unsere Produktionsprozesse so bauen. Na, das sind natürlich ganz andere Fragestellungen. Also wir arbeiten da an unterschiedlichen Bereichen, auch mit unterschiedlichen Abteilungen dran. Ist ein Riesenthema, aber ich gebe dir recht, es ist gefühlt zumindest mal etwas aus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerutscht, aber ich garantiere dir, der nächste Sommer wird heiß und keine Ahnung, und spätestens, wenn der Rhein wieder halb trocken fällt, dann wird das Thema wieder aktuell. Leider ist der Mensch so, muss ich leider sagen. Ja.
Ich spreche nochmal auch auf den Stichpunkt an, so Twin-Transformation, so Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Kannst du uns das nochmal ganz kurz so auseinandersetzen?
Ganz genau, ein wichtiges Arbeitsthema, an dem wir arbeiten. Ne? Das ist so, gerade der Begriff, den du sagst, doppelte Transformation beziehungsweise Twin-Transformation als englischen Begriff dazu. Das ist ja so die Idee, auch sehr naheliegend zu sagen, wir haben eigentlich zwei Transformationen, die wir eigentlich im besten Fall günstig synergetisch übereinanderlegen können. Ja, einfach sagt, wir müssen natürlich digitale Transformation betreiben, ne? Also immer noch, Also zum Beispiel die ganzen digitalen Verwaltungsprozesse und so weiter. Und gleichzeitig können wir aber diese Digitalisierung dann eben auch dafür nutzen, um gleichzeitig nachhaltigkeitsbezogene Ziele zu unterstützen. Ne? Also zum Beispiel eben Papier zu vermeiden, Durchlaufzeiten zu verkürzen und so weiter. Im besten Falle kriegt man das hin und wir fragen uns halt auch, wird das auch wirklich so synergetisch bearbeitet? Man muss sagen, bis heute meistens eher noch nicht. Es sind meistens auch verschiedene Menschen in den Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Aber das ist eben auch unsere Idee oder unser Antrieb zu sagen, das kann man eben auch deutlich synergetischer sehen, dann hat man auch vielleicht mehr davon. Ja? Und dann holt man vielleicht auch dieses Nachhaltigkeitsthema so ein bisschen aus diesem Ding, ja, das müssen wir halt auch machen, damit wir da halt Berichterstattung was reinschreiben und damit es gut aussieht, aber irgendwie ist es uns lästig, sondern überlegen, wie können wir es so machen, dass es uns neue Geschäftschancen bietet, Attraktivität am Arbeitsmarkt vermittelt, gute Leute anzieht, unseren Neudeutsch Purpose auflädt, unsere Zwecksetzung. Das ist übrigens ein uraltes New Work-Thema. Ja? Und das ist schon, das wissen wir, das ist schon wichtig. Also gerade für junge Leute ist es wichtig zu wissen, ich gehe dahin, weil ich das denke, dass sie mit dem Thema vernünftig umgehen. Also es gibt viele Menschen, die sagen, das ist für mich ein ausschlaggebender Faktor. Ne?
Ja, zur Mitarbeitergewinnung auf jeden Fall auch. Ne? Also insgesamt, die ganzen Themen, die du genannt hast, sind auf der einen Seite wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr gewinnbringend für Unternehmen. Ne? Wir hatten ja viel über New Work gesprochen, wir hatten darüber gesprochen, wie man Arbeitsumgebungen gestaltet. Führung haben wir jetzt vielleicht nicht ganz so tief betrachtet, aber gehört ja auch dazu. Jetzt noch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, da steckt viel, viel dahinter, was dem Unternehmen und den Mitarbeitenden Wert bringen kann, aber auch auf der anderen Seite natürlich das Thema Überforderung haben wir angesprochen. Ne? Das Thema, jetzt muss ich das noch machen, jetzt muss ich mit dem Zug fahren, jetzt muss ich das und jenes machen. Also da gehört sehr viel Durchdachtheit dazu und muss man sich gut überlegen, welche Maßnahmen man ergreift und was man letztendlich davon umsetzt.
Absolut.
Genau. Josefine, vielen herzlichen Dank für für die ganz tollen Einblicke. Ich habe heute wieder viel mitgenommen, was diese ganzen Themen angeht, auch neue Begriffe, Promptatons zum Beispiel oder Teamcharter-Prinzip sind alles Sachen, die mir vorher nicht bekannt waren. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, eure Forschung geht ja immer weiter. Ne? Das bleibt ja nicht stehen und vielleicht finden wir irgendwann nochmal die Zeit, uns auszutauschen. Vielleicht hat auch dann das Thema Twin Transformation wieder ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen und darüber kann man dann auch nochmal tiefer sprechen. Also es würde mich sehr, sehr freuen. Und dann kann ich erstmal sagen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gern.
Und vielleicht hören wir uns demnächst nochmal wieder und ansonsten wünsche ich alles Gute und bis bald. Macht's gut. Bald. Ciao.
Für euch auch.
Hast du denn schon mal den KI-Agenten zum Kollegen im Team gemacht, Andreas? Oder wie weit bist du mit deinem KI-Agenten und deinem Team?
Ich wünsche mir gerade einen Team-Agenten, der mir jetzt diesen riesen Blumenstrauß an Themen, ja, die ja alle aktuell relevant sind, mir das nochmal so ein bisschen zusammenbringt. Also ich fand das spannend, in vielerlei Hinsicht inspirierend und es sind natürlich einfach eine Menge Themen, ja, über die man heute drüber nachdenken kann und muss, ja, und was man dann auch tut in der Forschung und was bei mir nochmal hängen geblieben ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, auch nochmal beim Thema Homeoffice, Hybrid Work. Zum einen auch nochmal die Betonung, es gibt natürlich auch, wie sagt man, eine Menge positive Aspekte, die sich da entwickelt haben, ja, und die man da auch häufig vergisst in der ganzen manchmal negativ geframten Diskussion. Ja, und die sie da heute benannt hat, das war total schön. Und auch nochmal dieses, wenn man Leute zurück ins Büro holt, ja, dann denkt bitte auch dran.
Gebt ihnen einen Sinn. Ne?
Gebt denen warum was Vernünftiges. Kommt ihr zurück? Ja, oder warum sollt ihr zurückkommen und wie können wir das organisieren, dass das auch sinnvoll ist. Ja, das fand ich total wichtig.
Absolut. Und das im Team und nicht nur die Führungskraft gibt das vor, weil das wäre ja auch wieder kontraproduktiv der New Work-Bewegung, sondern wir definieren uns, was wollen wir da machen in den Tagen, wo wir im Homeoffice sind, auch, aber wenn wir im Office sind. Also das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und sollte sich euer Unternehmen mit New Work beschäftigen, seid ihr vielleicht gerade dabei, eine Agenda zu erarbeiten oder eure Agenda zu hinterfragen, auch mit aktuellen Entwicklungen, sprecht uns gerne darauf an. Auch wir sind immer dankbar für Gäste und Gästinnen, die uns erzählen, wie es bei ihnen im Unternehmen so läuft. Vielleicht auch immer gern gesehen in Kombination mit Technologien, da das Ganze umzusetzen. Also wie gesagt, ihr findet uns auf LinkedIn, ihr findet uns unter timeforwork@thetransformation.de, schreibt da gern was rein. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, sage danke Andreas und bis zum nächsten Mal bei Time for Work. Ciao.